Guten Abend, Jan-Philipp Sentke. Willkommen in unserer Leserunde.
Sie sind Danke für die Einladung. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf.
Sie sind gestern aus Los Angeles zurückgekehrt. Nach Ihrer inneren Uhr ist es jetzt ungefähr 9 Uhr morgens, nehme ich an. 11 Stunden, 10 Stunden.
Ja, das stimmt.
Zeitdifferenz. Wie fühlen Sie sich?
Oh, blendend. Das war wirklich, wer also jetzt irgendwie unter dem Corona-Blues leidet oder sonst was, dem kann ich nur empfehlen, mal 2 Wochen nach Kalifornien zu fahren, wenn er es einrichten kann. Nein, das war großartig, das Wetter war schön und ja, hab viel Spaß dort gehabt. Es war wirklich Urlaub, mal 2 Wochen. Und das war interessant zu sehen, wie die Corona-Lage dort war. Ich war ja in Berkeley und da ist die Impfquote, glaube ich, bei 95%. Mhm. Und entsprechend entspannt ging es dazu.
Okay, da haben die Amerikaner uns etwas vor.
Ja, nicht die Amerikaner. Ich glaube, das ist wirklich Berkeley. Das ist ja so eine Blase, wo die Leute okay. Da sehr bewusst sind. Und man muss immer einen Impfausweis zeigen, wenn man irgendwo rein wollte. Trug natürlich seine Maske. Aber ansonsten war das vielleicht zum Beispiel, wie man mit dem Virus wahrscheinlich leben lernen muss. Geimpft, geboostert, Maske. Aber ansonsten, man konnte überall hin. Und die Leute haben sich auch völlig entspannt bewegt.
Los Angeles, da denkt man natürlich automatisch an Hollywood. Hatten Sie noch irgendwelche beruflichen Absichten? Man sagt ja immer, Herzen hören soll ins Kino kommen irgendwann. Ist da irgendwas geplant?
Ja, das war ganz schön. Es war tatsächlich hatte ich ein Treffen mit einer Drehbuchautorin und die hatte mir dann noch einen Tipp gegeben. Und ich habe heute Morgen die Antworten schon bekommen. Also da deutet sich dann doch vielleicht eine positive Wendung an. Doch starkes Interesse von einer Produktionsfirma. Und das müssen wir jetzt mal weiter verfolgen. Wir sagen ja, was lange währt, währt gut. Ich weiß nicht, ob es da eine englische Übersetzung, wenn einer mir da hier jetzt aushelfen kann, von den zweisprachigen Menschen. Wie sagt man im Englischen, was lange währt, währt endlich gut? Würde ich mich freuen, weil dann kann ich das gleich zurückschreiben. Also da gibt es doch tatsächlich Interesse und das Buch oder die Burma-Bücher sind ja auch in Amerika sehr erfolgreich, sehr viel gelesen. Vielleicht klappt es ja. Knock on wood.
Sie kennen ja die USA eigentlich fast so gut wie Asien, denke ich. Also Sie waren jahrelang Korrespondent für den Stern aus den USA. Ich weiß nicht, von New York aus oder von Washington aus haben Sie gearbeitet. Und dann anschließend sind Sie dann eben nach Hongkong gefahren oder umgezogen und haben von dort aus jahrelang eben für den Stern berichtet, bevor Sie dann Schriftsteller geworden sind. Erstaunlicherweise kommt Amerika eigentlich nie integral in ihren Romanen vor. Es ist immer Asien. Also klar, bei Herzen hören beginnt die Geschichte ja in den Staaten mit Julia. Ist das Zufall oder eignet sich Asien besser für einen Romanautor oder fühlen Sie sich eigentlich dieser Weltregion doch etwas näher als den Staaten?
Also ein ganz bisschen muss ich Ihnen widersprechen, weil auch in der China-Trilogie, da ist der Hauptfigur ist Deutsch-Amerikaner und vor allen Dingen im ersten Buch, Das Flüstern der Schatten, geht es auch um eine amerikanische Familie, die in China investiert. Da steht Amerika schon ein bisschen für den Westen und das zwiespältige Verhältnis des Westens zu China, unsere Unwissenheit. Da würde ich sagen, spielt in Asien, aber schon mit amerikanischem Hintergrund.
Aber die Schauplätze sind doch meistens...
Die Schauplätze in der Tat. Aber auch Julia ist ja halb Amerikanerin im dritten Band der Burma-Trilogie. Das Gedächtnis des Herzens, das spielt auch ein Drittel des Buches dann doch ja in New York. Aber Sie haben recht, die Schauplätze und die das Asien, ja, das hat sich so, für mich war Asien schon sehr einschneidend, die Erlebnisse dort, meine Zeit in China. Es ist, obwohl ich auch jetzt wieder gemerkt habe, wie fremd uns Amerika ist und dass wir als Europäer, glaube ich, das Land genauso wenig erfassen, wie die Amerikaner uns erfassen, wo man so viel voneinander weiß, aber es unterscheidet uns doch so viel. Ist es trotzdem natürlich vertrauter als jetzt Asien. Und ich fand eigentlich gerade China und Burma auch immer als große Herausforderung für mich selber zu verstehen, die Kultur zu verstehen. Ich habe ja immer die westliche Perspektive mit eingebaut. In den China-Büchern ist es eben der Paul Liebowitz, der seit 30 Jahren in Hongkong lebt. In den Burma-Büchern ist es die Julia Vinh, weil mir das wichtig war, diese, ich will gar nicht sagen Konfrontation, sondern den Austausch, das Reiben, das Treffen dieser beiden Welten, was ja auch mein Leben, meine Biografie widerspiegelt. Ich bin ja nun mal Westler und begebe mich, lebe, das heißt, habe in Asien gelebt und reise dorthin seit bald 30 Jahren. Also dieser Austausch, das Reiben, das sich auch immer wieder in Frage stellen, das gehört zu den Büchern dazu. Und Asien war für mich gerade durch das Fremde, das andere, was ich ja selber dann auch lernen will und das dann versuche, meinen Lesern ein bisschen weiterzugeben durch Erzählen. Das hat mich enorm gereizt. Aber ich würde jetzt nicht ausschließen, ich habe schon eine Romanidee. Ich überlege ja jetzt, was ich als nächstes machen kann. Es gibt so drei Ideen und eine davon spielt dann in der Tat in Amerika. Also das würde ich für die Zukunft nicht ausschließen, dass ich nicht mal was in Amerika mache.
Also es ist nicht so, um das ein bisschen provokativ zu fragen, dass Jan-Philipp Sendke jetzt einfach mit seinen Burma- und China-Romanen ein Brand ist, also dass man weiß, das erwartet uns da und dass dann vielleicht auch Jan-Philipp Sendke sagt, das ist vielleicht auch ein guter Weg, da weiterzufahren.
Ja, ich verstehe, was Sie meinen, aber ich glaube, so denke ich natürlich nicht. Also, dass ich ja, es ist ja Bücher schreiben, wenn man nicht ein Genre macht. Wenn ich jetzt wirklich nur Krimis mache oder Science Fiction, dann bewege ich mich an einem Genre, wo es auch bestimmte Regeln gibt und nach denen man folgt. Das machen ja viele Autoren auch extrem erfolgreich und die Leser wissen ja auch so ein bisschen, was sie dann zu erwarten haben und deshalb kauft man das Buch. Aber ich sehe mich ja nun ganz und gar nicht als Genreautor, sondern eher wirklich ja literarisch, belletristisch unterwegs und da gehe ich ja jetzt nicht nach einem Brand. Also das ist jetzt Asien, mache ich, weil es mich so fasziniert und weil es mich dann mal wieder hinzieht. Und eine Idee, genau. Eine andere Idee spielt ja auch in Japan. Aber das wäre jetzt, weiß Gott nicht, der entscheidende Faktor, dass der Leser da weiß, was zu erwarten ist, sondern und der Verlag ist zum Glück auch nicht so, also mich würde da nie einer drängen und sagen, jetzt musst du aber wieder was Asien machen, weil das verkauft sich so gut, also ganz und gar nicht. Folge ich wirklich meinem Herzen und schaue, was fasziniert mich, was zieht mich am meisten an und da gibt es, wie gesagt, diese Japan-Geschichte, aber eine spielt auch in Amerika und das muss ich dann entscheiden, aber das wäre ja jetzt für mich auch wirklich langweilig zu sagen, da habe ich das und das mache ich jetzt immer weiter. Das ist ja dann eine Art Massenproduktion, was okay ist, wenn man das machen will als Genreautor, aber das wäre jetzt ganz und gar nicht mein Anspruch an mich selber oder an meine Bücher.
Sie sind ja unheimlich stark auch eben mit Burma verbunden, auch mit China. Das spürt man bei der China-Trilogie, das spürt man auch bei der Burma-Trilogie. Und ich weiß von Ihnen, dass Sie jetzt in dieser Pandemie eigentlich sehr mitgenommen wurden, dass sie in Deutschland blockiert waren, als es in Burma diese Aufstände gab, als es da im Februar, letzten Februar losging mit den Militärs und den Ausschreitungen und so weiter. Also Sie sind ja sehr eng da verbunden. Wie gingen Sie damit um? Also Sie konnten ja nicht weg aus Deutschland, konnten denen ja auch, gut, es ist auch nicht, vielleicht auch nicht der richtige Zeitpunkt, dahin zu gehen, aber Sie sind ja immer noch, Sie haben ja sehr viele Freunde und Freundinnen vor Ort.
Ja, da sprechen Sie ein sensibles Thema an und ich muss sagen, wir können das eigentlich fast auf Hongkong ausweiten. Das Hongkong, in dem ich gelebt habe, das Hongkong, über das ich geschrieben habe, gibt es nicht mehr. Also das hat sich so massiv verändert. Auch da habe ich ja noch Freunde und bin in Kontakt. Da ist schon eine große Melancholie in mir. Nicht nur, weil ich merke, dass ich älter werde und die Dinge verändern sich. Das ist ja normal. Aber in beiden Orten haben sich die Dinge ja dramatisch zum Schlechten verändert. Also Hongkonger Freunde, die dich dann haben, die emigrieren gerade alle nach England zum Beispiel. Die haben, also jetzt nach Hongkong muss man mittlerweile aufpassen, was schreibe ich in meinen E-Mails, was schreibe ich in meinen WhatsApp-Nachrichten. Die haben Angst. Also eine Stadt, in der ich 4 Jahre wirklich gut gelebt habe und mich sehr wohl gefühlt habe und die in vielen Hinsicht wirklich ja uns vertraut war. Also das war eine freie Presse, es war eine freie Justiz, eine unabhängige und so weiter. Die Menschen haben wieder richtig Angst. Die werden verurteilt, die werden verhaftet für nichts weiter. Also wenn ich da jetzt einreisen würde und ich würde einfach nur ein T-Shirt tragen, wo groß Freedom draufsteht, da müsste ich damit rechnen, dass ich da verhaftet werde. Das ist so repressiv geworden. Und das stimmt mich schon sehr traurig. Das war damals meine Wahlheimat, das ist unser Sohn geworden. Ich wüsste gar nicht, ob ich da noch sicher hin kann, nach Hongkong. Das vergessen wir ja. Burma ist was anderes. Da sind die Verhältnisse noch tiefer mit den Freunden. Und da geht es natürlich sogar um zum Teil Lebensgefahr. Die können nicht einfach so nach England auswandern. Und ich würde sagen, die Hälfte meiner Freunde in Burma leben mittlerweile im Untergrund. Und was das heißt, ist tägliche Angst vor Verhaftung, eben nicht mehr so leicht über Facebook oder WhatsApp zu kommunizieren, Gespräche ausmachen, wenn man telefonieren will, damit die einen sicheren Ort finden, wo sie telefonieren können. Also da geht es natürlich dann im Grunde noch mal einen Schritt weiter, wie jetzt in Hongkong. Da geht es zum Teil um Leben und Tod. Denn wer in Hongkong im Knast sitzt, der hat es auch nicht gut. Wer in Burma in das Gefängnis muss, der weiß nicht, ob er da lebend wieder rauskommt. Und ich verfolge das sehr. Also ich bin mit Burma täglich in Kontakt über Telefon, über WhatsApp oder Facebook. Mhm. Und die Nachrichten, die mich erreichen, sind eigentlich hier völlig von der Bildfläche. Wann haben Sie zuletzt was über Burma gelesen in den Medien? Dort wird es mit jedem Tag schlimmer. Also da ist Hunger, die politische Repression ist immer schlimmer geworden, die Angst wird größer. Also das ist erschütternd, erschreckend und für mich natürlich diese Hilflosigkeit hier zu sitzen, mir geht es gut, mir geht es wunderbar und das zu erleben und wie wenig ich machen kann. Also ein bisschen kann ich machen, ich sammle ja hier Geld und gebe das Organisationen dort und wir haben auch Wege, das dahin zu kriegen, aber es ist relativ wenig und das beschäftigt mich schon sehr. Ja.
Könnten Sie denn, wenn jetzt Corona nicht wäre, könnten Sie überhaupt jetzt einreisen?
Ja, weiß ich nicht, ob ich ein Visum kriegen würde. Ich weiß ehrlich gesagt aber nicht, ob es für mich ratsam wäre, weil meine gerade Buch 2 und 3 der Burma-Trilogie sind ja doch sehr kritisch, auch was das Militär betrifft. Und die fackeln nicht. Also ein amerikanischer Journalist, der da gelebt hat, legal, und der nur ausreisen wollte, den haben sie ja vor ein paar Monaten am Flughafen festgenommen. Der war erst mal 3 Monate völlig verschwunden. Dann haben sie ihn vor ein paar Wochen zu 11 Jahren Gefängnis verurteilt und kurz danach abgeschoben. Aber die nehmen die Generäle, die Militärregierung nimmt ja auf gar nichts Rücksicht. Also wenn sie sich das mit einem Amerikaner trauen, würden sie sich das mit einem Deutschen mit Sicherheit trauen. Und wer weiß, was man mir da vorhalten würde. Ich habe mich auf Facebook sehr geäußert nach dem Putsch, habe einen offenen Brief an burmesische Soldaten geschrieben und sie zum Desertieren aufgerufen. Den habe ich auf Facebook gepostet. Der wurde 2 Stunden später, war der schon ins Burmesische übersetzt. Den haben in Burma Hunderttausende geliked oder wie das heißt. Also meine Bücher sind da große Bestseller. Da bin ich jetzt kein Unbekannter. Da weiß ich gar nicht, ob es so sicher wäre, selbst wenn man mich reinließe, ob das jetzt ratsam wäre, dahin zu fahren. Zumal mir alle Freunde, mit denen ich telefoniere, mir sagen, Jan Philipp, das Burma, was du kennst, gibt es nicht mehr.
Sie haben ja das Burma eigentlich für viele, viele Leserinnen und Leser überhaupt erst auf die Landkarte gebracht. Das ist ein faszinierender Ort, aber Sie haben uns eigentlich gezeigt, was das für ein Leben ist und auch wie die Menschen dort sind und so weiter. Also da haben Sie ja große Arbeit geleistet. Das war auch eine politische Ambition von Ihnen, eben diesen Leuten dort eine Stimme zu geben.
Ja, also auch ich bin ja, wer meine Bücher kennt, weiß ja, dass ich doch ein sehr emotionaler Schreibermensch bin, sehr intuitiv. Das hatte ich natürlich am Anfang so gar nicht. Ich wollte das Herz nehmen. Ich wollte diese Liebesgeschichte schreiben. Ich wollte eine Geschichte schreiben über einen Menschen, dem es ganz schlecht ging, Tin Win erblindet, wir kennen die Geschichte, und den einfach die Kraft der Liebe da rausholt. Und eine Kraft, die Jahre und Distanzen überdauert. Und die konnte nur in Burma spielen. Das war mir klar. So wie ich sie anlegen wollte, mit dem magischen Realismus und all diesen burmesischen Lebensklugheiten. Das ergab sich ja dann so, dass Band 2 und 3 tatsächlich dann schon auch so ein bisschen ein Porträt einer Gesellschaft, einer Kultur werden sollte. Also wer alle 3 Bücher gelesen hat, glaube ich, kriegt schon einen sehr guten Eindruck. Und ich bin sehr froh, wir machen ja jetzt eine Sonderausgabe, das wird vielleicht die Buchhändler interessieren. Im nächsten Sommer kommt die Burma-Trilogie als ein Band raus. Alle 3 Bände End in Eim, ein sehr schönes Geschenkband, so hart, sehr hochwertig, Hardcover mit Leinen gebunden. Und da schreibe ich zwei Stücke, die zwischen die beiden drei Bücher kommen, also zwischen 1 zu 2 und 2 und 3. Da schreibe ich fiktionale Stücke sogar noch als Bonusmaterial, nennt man es beim Film. Und ich werde ein längeres Nachwort schreiben, wo es dann eben auch um die politische Lage geht, wie sich das Land seit dem Veröffentlichen des ersten Buches verändert hat, wie die Bücher da aufgenommen werden. Also da freue ich mich drauf, da auch ein bisschen aktuell nochmal was schreiben zu dürfen. Und das wird das Ganze vielleicht ein bisschen vervollständigen, dann auch mit einem langen Nachwort.
Ja, wir haben in unserem Zirkel das neueste Buch gelesen. Wir haben jetzt viel über Burma und Asien und so weiter gesprochen. Das neueste Buch, Die Rebellin und der Dieb, entstand ja ganz überraschend während der Corona-Pandemie. Also niemand hatte dieses Buch eigentlich erwartet. Ich glaube zuletzt Sie, Jan-Philipp Senfke.
Ja, ich auch nicht, genau.
Sagen Sie uns kurz, das haben Sie ja während dem Lockdown und eben während der Pandemie im vergangenen Jahr geschrieben. Wie kam es dazu?
Ja, es hat natürlich auch was mit Burma zu tun. Und ich habe das jetzt nicht, ich habe das als fiktionales Land genommen. Ich beschreibe ja nicht, wo es spielt. Das ist natürlich eine Mischung aus Thailand und Burma. Und eigentlich wollte ich meinen Japan-Roman schreiben und merkte aber dann, dass ich zu der Recherche gar nicht nach Japan kann und saß dann hier doch etwas aufgelöst, weil alle meine Bücher spielen woanders und ich muss dahin zum Recherchieren und merkte, ich kann das gar nicht. Wir reden hier über Mai 2020, Lockdown und Reisebeschränkungen massivst, nirgendwo konnte man hin. Und dann kam diese Idee, weil ich eben über das Schicksal von burmesischen illegalen Arbeitern in Bangkok gelesen hatte, wie schlecht es denen ging. Auch in Bangkok war alles zu. Und die haben ja nur diese Scheißjobs auf der Baustelle und irgendwie im Restaurant den Dreck wegmachen und so weiter. Und die waren alle entlassen und die standen auf der Straße. Es gibt kein soziales Netz in Thailand und für Illegale sowieso nicht. Und ich habe wirklich zwei herzzerreißende Reportagen in der New York Times gelesen über das Elend dieser Leute, der sich auch niemand annahm. Die konnten nicht zurück nach Burma, die Grenzen waren geschlossen und so. Und da dachte ich, Mensch, das wäre ja irgendwie eigentlich eine Geschichte oder vielleicht eher eine Reportage. Und das ließ mich aber nicht los. Und dann kam meine kleine süße Tochter aus der Schule und erzählte, dass sie über Robin Hood geredet hatten. Und dann dachte ich, Mensch, Robin Hood wäre auch eine Geschichte, auch eine zeitgemäße Geschichte, wo sich die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter vergrößert. Und dann brachte ich das irgendwie zusammen, die Burmesen, die Armen in Thailand, in Bangkok und Robin Hood. Und plötzlich war Niri da, die Hauptfigur. Mhm. Und da entspann sich sofort eine Geschichte. Das war halt wirklich was Magisches, weil ich habe am ersten Tag schon 3 Seiten geschrieben und kam dann in so einen Schreibrausch. Habe das ganze Buch in 5 Monaten fertig geschrieben, was sonst 1,5 Jahre dauert. Und mit großer Freude, auch wenn es ja doch ein ernstes Thema ist, hat mir das Schreiben unglaublich Spaß gemacht. War vielleicht auch so ein bisschen ein Wegträumen. Also ich war ja jeden Tag dann in Bangkok und in der Atmosphäre und in dem Klima und in all dem. Also das war schon auch ein Reisen. Das war dann ein Kopfreisen. Habe dann natürlich doch eine ganze Menge redigiert, weil wenn ich was in 5 Monaten schreibe, ist das schon eine andere Qualität als in 1,5 Jahren. Aber ich habe dann sehr streng mit dem Lektor nochmal dran gearbeitet. Aber so entstand das Buch während der Pandemie. Das war überhaupt nicht geplant. Aber es wollte wirklich erzählt werden. Mhm. Und wenn ich sage, ich konnte nicht recherchieren, stimmt es natürlich nicht. Ich glaube wirklich, dass ich für dieses Buch im Prinzip unbewusst 30 Jahre recherchiert habe, nämlich seitdem ich reise. Und ich war ja als Sternkorrespondent früher viel in Elend. Vierteln viele Reportagen geschrieben, ob in Lateinamerika oder später in Asien. Und da kam wahnsinnig viel hoch an Erinnerungen, an Gerüchen, an Geräuschen, an Menschen, die ich getroffen habe. Davon hat das Buch unheimlich profitiert, ja.
Vielleicht für jene, die das Buch nicht kennen, kurz zusammengefasst. Das ist ja eigentlich eine Liebesgeschichte, wie oft bei Ihnen. Hier eine etwas Romeo- und Julia-artige Geschichte. Niri und Mary. Niri ist ein Sohn, der Sohn eines Gärtners, der dann zum Wachmann hocharbeitet bei einer reichen Familie, eben bei der Familie von Mary. Und die Eltern und die beiden Kinder spielen oft zusammen, bis die Eltern dann finden. Also das ist nicht ein schichtgemäßes Umgang und sie dürfen sich da nicht mehr treffen. Dann kommt Corona und der Vater von Niri verliert seinen Job. Die Familie gerät dann eben wirklich in Armut, landet dann eben in so einem Lager, wie Sie es gesagt haben, in den Slums. Und aus Not heraus, weil Diri nicht weiß, wie er helfen kann, also der Familie geht es ganz, ganz schlecht und der Schwester geht es auch schlecht, erinnert er sich an die vollen Vorratskeller bei der Familie von Mary und er schlägt sich da bei Nacht und Nebel durch und will da in diesen Keller eindringen, um halt zu stehlen, kriminell zu werden, würden wir sagen. Und Mary ertappt ihn, respektive sie sieht ihn und verrät ihn aber nicht, sondern sie machen dann gemeinsame Sache. Wie viel wollen wir noch weiter verraten? Was ist Ihnen noch wichtig? Ich finde, das ist so grob der Bogen. Und was würden Sie noch ergänzen?
Das ist der Bogen. Es gibt noch zwei Nebenfiguren, Bagheera und Hancock, die mir sehr wichtig sind, weil die eben auch inspiriert sind von Menschen, die ich über die Jahre getroffen habe. Denn ich habe das auch auf meinen Lesungen immer gesagt. Ich habe schon in diesen Slums wirklich unglaubliches Elend gesehen. Und das beschreibe ich ja auch im Buch. Aber beim Schreiben und dann auch beim Reflektieren und beim Erinnern habe ich gemerkt, und auch jetzt in Burma, egal wie tief das Elend ist, egal wie dunkel die Dunkelheit im Prinzip, da war ja auch immer Licht, weil es immer Menschen gab, die ich getroffen habe, die sich eingesetzt haben, die sich engagiert haben, die ihr Leben riskiert haben für andere, die geholfen haben gegen alle Wahrscheinlichkeit. Also ich habe das große Glück auch da gehabt, schon eine Menge, ich würde sie Helden und Heldinnen nennen, zu treffen, die Unglaubliches geleistet haben. Und ein bisschen gehören ja Hancock und Bagheera dazu. Das sind ja Unwahrscheinliche, aber auch Helden, die eben nicht durch Nichtstun auffallen, sondern innere Widerstände, das ist ja nicht schwarz-weiß, die ja beide eigentlich auch nicht so richtig wollen und auch natürlich Befürchtungen haben, aber am Ende sich auf die Seite der Guten schlagen. Und das ist eben diese Menschen, die mir sehr wichtig sind in dem Buch, sind schon wirklich inspiriert von vielen Menschen, die ich getroffen habe.
Das sind ja beides gebürtige Inder aus der untersten Kaste, der sogenannten Unberührbaren. Und die haben sich dann eben auch irgendwie aus ihrem Elend herausgearbeitet und sind dann eben in dieser Welt von Niri und Mary gelandet. Sie sagten vorhin, es ist nicht ein spezifischer Ort. Und das hat bei uns in der Leserunde auch einiges zu diskutieren gegeben, weil ja die einen dachten, ja, das muss ja Burma sein oder eben Thailand. Andere dachten, vielleicht Indien. Eine Teilnehmerin hat gesagt, es könnte gerade so gut in Südamerika sein, weil sie diese Welt gut kennt. Aber es ist für uns nicht ganz einfach, weil man sich bei ihnen so gewohnt ist. Man weiß genau, wo man ist und man lernt diese Welt kennen und plötzlich ein Roman zu lesen, wo man nicht genau weiß, wo spielt das eigentlich. Aber das war ja Absicht, sagten sie, dass sie das nicht, was war der Grund, dass sie das nicht, sie hätten das ja in Thailand ansiedeln können. Man weiß ja eben, dass diese Lager, dass viele Burmesinnen und Burmesen dort landen und dann nicht zurück können.
Ja, ich glaube, weil ich die Geschichte schon wirklich als sehr universell sehe. Das hätte ja in der Tat auch in Lateinamerika passieren können. Da wäre es dann vielleicht nicht, da wäre es nicht der Buddhismus, sondern da wäre es vielleicht das Christentum gewesen, was ja auch sagt, du darfst nicht stehlen im siebten Gebot, so wie Buddha sagt, du darfst nicht stehlen. Und ich hatte gedacht, wenn ich das so einem Ort zuordne, dann ist das, so ist das vielleicht in Thailand. Aber das ist eben in Thailand oder in Burma. Aber die Geschichte mit ein bisschen anderen Parametern könnte schon in sehr vielen Gegenden dieser Welt spielen. Und das wollte ich ein bisschen offen lassen. Von Buddhismus, von dem Klima und so weiter merkt man ja schon, dass es Südostasien ist. Aber für mich war das eigentlich nicht relevant, wo das spielt. Und wenn ich jetzt Thailand gesagt hätte, vielleicht einer, aber ja, da sind ja gar keine erschossen worden oder was weiß ich. Mir hat das auch viel Freiheit gegeben im Beschreiben, dass ich nicht wie bei den anderen Büchern, die ja sehr, sehr gründlich dann auch wirklich ortsgemäß, wenn sie nach Kalor kommen, können sie mit meinen Büchern durch Kalor gehen. Und das ist genauso, wie ich das beschrieben habe. Bis zum Namen des Hotels, bis zum Namen des Teehauses und so weiter. Ganz genau mit den China-Büchern. Hongkong, ich habe auch Leserinnenbriefe gekriegt, die sind mit den Büchern durch Hongkong und schrieben, Mensch, das ist ja genauso, wie sie es geschrieben haben. Toll. Und da wollte ich mir aber die Freiheit nehmen, das wirklich so aus der Fantasie zu machen. Und wie gesagt, sehe das als so universell, dass ich fand, das war jetzt nicht nötig, das zuzuordnen. Aber die Kritik habe ich mehrmals gehört, in der Tat.
Was uns erstaunt hat, ist, dass Corona eigentlich kein großes Thema ist, also offenbar kein so großes Problem, jedenfalls nicht so groß sind wie die Armut. Also Corona spielt ja eben eine Rolle, weil wegen Corona verliert Niris Vater seine Stelle und war insofern, also indirekt natürlich oder sehr direkt der Grund, warum die Familie eben Verdienst verlor und in der totalen Armut landete. Aber entspricht das der Realität, dass in diesen Lagern das Corona eigentlich gar nicht so ein Problem war?
Also was ich gelesen habe und was mir auch, ich habe ja auch mit Freunden in Burma darüber gesprochen, telefoniert und so weiter, war das in der Tat, irgendwann gab es ja in Indien dann eine große Welle, aber erstaunlicherweise, man hat ja auch die Fachleute haben darüber gerätselt, warum die Raten in Südostasien so gering sind. Also das ist ja nach wie vor, Thailand, Vietnam und so weiter, die haben viel geringere Inzidenzen als wir, viel weniger Tote und so. Sicherlich ein Grund, weil das Leben findet ja ständig draußen statt. Merken wir hier auch, im Sommer ging das bei uns so runter und jetzt in der kalten Jahreszeit geht es wieder so hoch. Mhm. Das Leben findet fast ausschließlich draußen statt. Die Menschen sind sehr, sehr jung, spielt sicherlich auch eine größere Rolle. Und ich wollte ja, Corona ist ja mehr der Auslöser der Geschichte, genau. Ist ja nicht der Inhalt. Wort Corona kommt ja auch nie vor. Das heißt ja immer nur Pandemie. Das hätte auch, die könnte auch die nächste Pandemie sein. Also auch das wollte ich nicht sagen, das ist ein Corona-Roman oder so. Das ist der Auslöser, klar. Aber nicht der Inhalt. Ne? Deshalb fand ich das jetzt auch nicht so wichtig, im Slum nun dahin zu gehen und zu sagen, und da sagt ja auch, es sterben viele, da wird auch ein Friedhof gebaut und so. Aber auch das habe ich in Burma gelernt. Da sterben Menschen, da fragt kein Mensch, woran die dann eigentlich gestorben sind. Mhm. Also man ist dann halt tot.
In einem Punkt waren wir uns in der Zirkelrunde einig. Eigentlich fanden wir, Jan-Philipp Sendke erzählt uns hier eigentlich ein Märchen. Also es hat sehr viele Märcheningredienzen, also zum Beispiel eben diese Romeo und Julia-Liebe und dann zum Beispiel auch das Motiv, dass sie meistens sitzt sie am Fenster, wenn er da nachts in den Hof schleicht. Also das fanden wir, in den Märchen sitzen ja die Prinzessinnen oft an Fenstern und lassen noch Haare runter bei Rapunzel. Die war zwar keine Prinzessin. Also das war so ein Motiv, das wir feststellten. Dann, natürlich das Robin Hood-Motiv, also bei den Reichen stehlen, bei den Armen wieder abgeben, das ist ja auch etwas, das ist märchenhaft, nicht ganz realistisch. Also dann auch natürlich dieser unheimliche Erfolg, den er dann plötzlich genießt, weil er wird ja dann verfolgt von der Polizei und wird dann zum Facebook-Star, also er wird ein riesen Followers, würde man sagen, hat er. Also insofern schon ein Märchen. Aber warum haben Sie es denn nicht gleich auch als Märchen tituliert, formal irgendwie? Oh Gott. War das der Verlag oder wollten Sie das nicht? Sind Sie kein Märchenonkel?
Nein, aber ich meine, Märchen, das ist ja auch wieder ein Genre, was bestimmt zugeordnet wird. Und es gibt da Fans, die lesen Märchen. Ich habe ja eine Sammlung, die Mönche, die Weisheit des alten Mönchs, gibt ja eine Märchensammlung aus Burma. Mhm. Nein, und ich selber würde mir kein Märchenbuch kaufen. Man kann das als Fabel, ich würde sagen, man kann es so lesen. Auch da wieder würde ich sagen, möchte ich mich nicht in so ein Genre stecken lassen. Ich habe das mal manchen gehört, dass ja, ist der modernes Märchen oder ein modernes Märchen in dunklen Zeiten oder so. Da habe ich jetzt nichts gegen, das so zu lesen. Märchen klingt mir, aber ich würde es dann eher eine Fabel oder eine Parabel oder irgendwas nennen. Als jetzt ein Märchen. Das hat märchenhafte Züge, ja, aber Märchen ist mir zu belegt.
Zu soft. Oder zu belegt.
Ja, zu belegt, zu soft. Also das, da würde ich sagen, Märchen hätte dann, da gibt es andere Kriterien. Aber dass man sagt, ist das jetzt realistisch? Ich weiß es nicht. Ich habe das natürlich übertrieben, aber ich habe es halt auserzählt. Aber das, es soll ja, Also ich wollte eine Geschichte schreiben, was uns reinführt in diese wirklich uns auch andere Welt und ja schon auch Fragen stellt. Also ich glaube, eine Leserin sagt, das ist ein sehr moralisches Buch. Die Fragen, wie würde ich mich verhalten zum Beispiel? Ist das jetzt richtig oder falsch? Das wird ja auch diskutiert am Ende, wie der Abt dann sagt, der Buddhistische, der ihnen nicht hilft, weil er sagt, die Gesetze sind dazu da, sie schützen auch die Armen zum Beispiel, Gesetze, dass wir uns alle dran halten müssen. Und wer entscheidet, dass du sie brechen darfst? Du. Also das, ich sehe das ja jetzt nicht nur romantisiert. Man, mit dem Herz ist man bei ihm, aber es ist ja auch die Frage, wo hört man dann auf? Man sagt, wenn ich nicht mehr hungrig bin oder wenn ich ein Haus in meinem Kopf habe. Oder, also ich finde, das stellt schon eine ganze Menge moralischer Fragen, die, fürchte ich, in Zukunft bei uns auch noch wichtiger werden, weil, wie gesagt, die Schere zwischen Arm und Reich bei uns und auf der Welt immer weiter auseinandergeht. Also da würde ich sagen, ist es dann doch auch zu realistisch, sind die Beschreibungen des Elends zu realistisch und sind die moralischen Fragen eigentlich zu drängend?
Okay, aber es löst ja im Grunde das Problem ja nicht, wenn man einfach bei den Reichen einbricht und es den Armen bringt. So
nein,
wie das
ist keine Lösung. Das ist, wie gesagt, aber ich bin als Schriftsteller zum Glück auch nicht dafür verantwortlich, Lösungen anzubieten. Genau. Das müssen die Politiker anbieten. Und als Gesellschaft müssen wir entscheiden, welche Lösungen für uns die richtigen sind. Ich kann nur Fragen stellen als Autor. Das sehe ich als meine Aufgabe, Geschichten zu erzählen, die Fragen stellen. Und der eine mag sie sich stellen und der andere legt das Buch weg und sagt, nee, will ich nichts von wissen, ist mir zu unbequem oder ist mir zu unangenehm oder ist mir blöd erzählt, wie auch immer. Aber meine Aufgabe ist es, Geschichten zu erzählen, die Fragen stellen. Und die Antworten müssen wir natürlich als Gesellschaft finden. Aber wie ich sage, ich glaube, sie werden natürlich noch viel drängender, weil die das wird ja noch zunehmen durch die Veränderung des Klimas und so weiter. Das wird alles viel drängender. Und wie wir die Umverteilung, die es ja geben muss, machen wir uns nichts vor, in unserer Gesellschaft und weltweit. Das, so wie wir leben, ist nicht sustainable. Also das kann nicht auf Dauer so weitergehen. Das heißt, da kommen wichtige Fragen auf uns zu und da müssen wir Antworten finden, ob wir das über Steuern machen, über wie auch immer wir das machen wollen. Aber das kommt auf uns zu und ich denke, das sind Themen, die ich in diesem Buch anspreche. Die Lösung ist natürlich keine Lösung, weil dann gibt es Mord und Totschlag. Das ist klar.
Es gibt eine Schlüsselstelle im Roman, wo der, also wir müssen ja sagen, der Niri, wie gesagt, wird ja wahnsinnig populär. Also da haben Sie ja dann auch so ein bisschen ein Scheinwerferlicht auf diese ganze Social-Media-Szene, eben weil er in die Schlagzeilen gerät, weil die Polizei ihn sucht, wird er plötzlich weltweit zum Star. Und er begreift das eigentlich gar nicht richtig. Für ihn ist das irritierend. Und da flüchtet er ja mit Mary auf diese Insel und wird da von Hancock, das ist eben einer der beiden Inder, der dort ein Alkoholiker, also ein unheimlich vielschichtiger, meine Lieblingsfigur übrigens im Roman, ein wirklich sehr, einer, der wirklich von Fleisch und Blut, habe ich nicht bei allen Figuren gefunden, aber bei ihm, der war mir wirklich sehr nahe gekommen. Und da fragt er eben diesen Hancock, der Niri, wieso passiert das? Also warum werde ich plötzlich da so verehrt? Und da hat er eine Antwort. Darf ich Sie bitten, diese Antwort zu lesen, Jan-Philipp Sendke?
Ja, das mache ich gerne. Hancock nahm seine Flasche Bier, lehnte sich im Sessel zurück und grinste. Verstehst du das wirklich nicht? Nein. Er überlegte, zog an einer Zigarette und blies langsam den Rauch in die Luft, bevor er antwortete. Die Menschen feiern euch, weil ihr ihnen etwas gebt, was noch viel wertvoller ist als Geld. Und was soll das sein? Hoffnung. Worauf? Dass sich an ihrem Schicksal etwas ändern lässt. Und aus demselben Grund sucht euch die Polizei im ganzen Land. Deshalb ist eine so hohe Belohnung auf euch ausgesetzt. Es geht um Hoffnung. Es geht um Mut. Er lacht über mein verwirrtes Gesicht. Ihr seid viel gefährlicher als jeder gewöhnliche Bankräuber oder Geiselnehmer. Sie haben Angst, dass sich andere an euch ein Beispiel nehmen. Es fängt ja schon an. Stellt euch vor, es gibt nicht einen Niri, nicht 10, nicht 100, sondern Tausende. Niemand weiß, wie viel Elend, Unterdrückung, Hunger, Erniedrigung Menschen ertragen, bis sie sich erheben. Niemand weiß, wer oder was dafür der Auslöser sein kann. Wenn es passiert, ist die Welt eine andere. Und davor fürchten sie sich.
Ja, das ist ja, ja
genau, das thematisiert das Buch. Also das ist, wir wissen nicht, wann sich die Menschen erheben. Und wir müssen Lösungen für diese Probleme finden. Sonst geht es nur noch mit Gewalt. Und das wäre ja ganz schrecklich.
Jan-Philipp Sendker, vielen Dank für Ihre Ausführungen. Wir haben so ein bisschen spekuliert, was da alles geschehen könnte oder geschehen wird und so weiter. Und jemand sagte, ja, das hat er doch extra offen gelassen, weil es gibt doch sicher schon bald einen Band 2. Und dann habe ich gesagt, da kenne ich Jan-Philipp Sendker aber anders, weil immerhin bei Herzen hören mussten wir 10 Jahre warten. Und ich kann mich erinnern, als wir uns kennenlernten, irgendwie 2008, waren Sie überzeugt, dass das ein Einzelband bleiben wird, hat sich dann verändert. Also das ist hier, ist auch noch alles offen.
Also das sehe ich, kann ich im Moment mir gar nicht vorstellen. Aber wie gesagt, kann in 10 Jahren, vielleicht fällt mir dann was dazu ein, ausschließen will ich das nicht, aber das ist wirklich nicht geplant. Das Ende ist interessant, weil das habe ich ganz zum Schluss nochmal geändert. Gab noch so 8 Seiten, die habe ich komplett gestrichen. Und zwar habe ich die Geschichte weitererzählt, immer über AP-Meldungen von diesem Mark Fowler. Der schrieb dann immer weiter.
Dieser eine Journalist.
Und da ging es dann, der ist ja noch ein Interview, spielt ja noch eine Rolle. Also ein Journalist, und der hat dann immer Meldungen, nämlich, dass die haben dann ein Casino überfallen. Also sie haben erstmal das noch weiter gedreht, dass sie noch andere reiche Leute überfallen haben und dann in Sicherheit. Und der letzte Stück war ein Facebook-Eintrag von Niren Mary aus London. Und das war mir zu viel. Das war mir dann zu viel, fast so ein bisschen Hollywood-mäßig oder so. Und ich habe gedacht, eigentlich ist das Ende, so wie es jetzt ist, ein offenes Ende, sodass sich jede Leserin oder jeder Leser das selber ausdenken kann. Die werden erstmal, ja, ich will gar nicht zu viel verraten, aber ob es nun ein Happy End gibt oder ob es dann ein trauriges Ende, das bleibt wirklich jedem selber überlassen. Das kann man sich ausdenken. Und mir war das andere dann zu festgelegt, dass es noch weiter, das brauchte es gar nicht. Das reicht, was sie bis jetzt gemacht haben. Und ob es dann tatsächlich ein Happy End in London gibt oder nicht, das kann sich jeder selber ausdenken. Aber das war mit das Letzte, was ich am Buch gemacht habe. War der Verleger ein bisschen überrascht und auch, ich fand das eigentlich ganz schön so. Und gesagt, nee, mir ist das zu viel. Mir ist das zu, ich möchte das offener lassen und den Leser oder die Leserin mehr fordern. Die Fantasie muss man sich jetzt selber überlegen und das nicht auf dem Silbertablett servieren, dass es nun ein Happy End gibt. Und dann wurde das ersatzlos gestrichen.
Okay, aber das waren Sie, der das initiiert hat. Das war nicht irgendwie eine Testleserin.
Nein, das war ich. Das war fast fertig und dann sagte ich aber meinem Verleger, der auch mein Lektor war, Thilo, pass mal auf, ich möchte das Ende anders. Und zwar, ich möchte, dass wir da aufhören. Und er war kurz überrascht und so, und dann habe ich es ihm erklärt und sagte, ja, also ich hätte es gelassen, aber ich verstehe, wie du meinst, und das ist dein Buch und dann machen wir es so.
Wunderbar. Wir sind gespannt. Plötzlich taucht Niri oder Meri tauchen wieder auf, vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall danke ich Ihnen ganz, ganz herzlich, Jan-Philipp Sendker. Schön, dass Sie für unsere kleine Gesellschaft hier zu Gast waren. Und wir sind natürlich gespannt, was als nächstes kommt. Und wer weiß, vielleicht lesen wir das wieder in unserem Literaturzirkel. On verra. Ganz herzlichen Dank.
Also ich möchte mich bedanken, dass ich hier sein durfte zu Gast und wirklich ganz liebe Grüße in die Schweiz, dass Sie sich an der Vorweihnachtszeit tatsächlich die Zeit genommen haben, hier eine Stunde bei uns zu sein. Ihre Aufmerksamkeit und Lucia natürlich auch für deine.